Nachdem wir am Freitag, liebe Gemeinde, den Reformationstag gefeiert haben, begehen wir heute den 23. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und dazu lesen wir die Epistel aus dem Philipperbrief, dem 3. Kapitel von Vers 17 ab. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch warten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Amen. Damals ging es im Grenz- und Durchgangslager Friedland bei Göttingen, liebe Gemeinde, drunter und drüber. Täglich kamen Hunderte von jungen Leuten in dieses Notaufnahmelager. Moderne Glückssucher, die es den alten Goldsuchern gleich machten, let's go West, lasst uns nach Westen gehen. An einen erinnere ich mich genau. Hans hat er geheißen. Gerade 18 Jahre alt, groß, schlank, blond. Nicht aus Abenteurerlust hatte er die DDR verlassen. Wegen der sogenannten nicht fortschrittlichen Einstellung seines Vaters war er vom Gymnasium geflogen. Nun wollte er hier im Bundesgebiet seine Ausbildung fortsetzen und er tat es auch. Aus Köln erhielt ich gute Nachricht. Eines Abends jedoch klopfte es an meine Baracke. Hans stand unter der Tür. Ich kannte ihn sofort an seinem Blondschopf. Woher kommst du? Fragte ich ihn. Von drüben, war die knappe Antwort. Was? Von der DDR? Er nickte. Aber und so drang ich auf ihn ein und er nahm auf einem Stuhl Platz. Aber du warst doch in Köln und alles ging okay. Was ist denn passiert? Dann kam es stockend aus ihm heraus. Ich bekam Heimweh. Furchtbar Heimweh. Und dann kaufte ich eine Fahrkarte nach Hause und setzte mich in den Innerzonenzug. Aber Hans, warum bist du nicht bei Muttern geblieben, wollte ich wissen. Wollte schon, sagte er leise. Aber die Volkspolizei hat mich aus dem Zug geholt und an die Grenze zurückgebracht. Ich bin aus der DDR ausgebürgert. Ich bin in den Westen abgeschoben. Ich habe keine Heimat mehr. Und dann zeigte er mir seinen Ausweis mit dem dicken, fetten, roten Stempel Republikverbot. Keinen Platz mehr haben, an dem man daheim ist. Keinen Ort mehr haben, an dem man zu Hause ist. Kein Dach mehr haben, unter dem man geborgen ist. Wohnungslos, obdachlos, heimatlos, das ist entsetzlich. Leider gilt es nicht nur für Hans, auch nicht nur für einen Obdachlose oder Flüchtlinge oder Asylanten, sondern für uns alle. Da mögen wir schon seit Generationen in diesem Landstrich wohnen. Da mögen wir schon immer in dieser Gegend beheimatet sein. Da mögen wir von Kindheitsbeinen an in diese Tradition hineinverflochten sein. Einmal werden wir alle herausgeholt. Einmal werden wir an die Grenze gebracht. Einmal werden wir über den Todesstreifen gejagt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, auch wenn wir in der Stadt wohnen. Wir haben hier kein bleibendes Haus, auch wenn wir ein Eigenheim gebaut haben. Wir haben hier kein bleibendes Dach, auch wenn wir keine Obdachlose sind. Republikverbot. So steht es mit unsichtbarer Tinte auf unseren Ausweisen. Letztlich und zuletzt obdachlos, staatenlos, heimatlos. Das ist entsetzlich, weil das Letzte, und so hat es Franz Kafka formuliert, weil das Letzte, das sich alle Menschen in ihren Spiegelungen der Hoffnungen erstreben, Heimat ist. Oder so, wie es schon das alte Volkslied vom Wanderer ausgedrückt hat, wenn er dich fragt, was drückt dich sehr, kann nicht nach Hause, hab keine Heimat mehr. Weil das unsere wahre Lage ist. Deshalb sind wir gespannt auf die Nachricht des Apostels. Deshalb hören wir hin. Und in seinem letzten Kapitel dieses Briefes an die Philipper schreibt er von einem vorgesteckten Ziel, das heißt von einer Stadt, nicht von Menschen am Reißbrett entworfen, nicht von einem Haus, von Menschen mit Stein erbaut, nicht von einem Dach, das nicht wetterfest und sturmfest wäre, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach, dass ich es ergreifen möchte. Christen geben sich mit dieser sichtbaren Wirklichkeit nicht zufrieden. Christen wissen um den anderen Ausweisvermerk, den Christus geben kann, nämlich Heimatrecht. Christen sind schon Bürger der zukünftigen Welt, das ist der Punkt. Christen sind schon Bürger der zukünftigen Welt. Und deshalb hören wir etwas von ihrer Bürgerschaft, von ihrem Bürgerrecht und von ihrer Bürgerpflicht. Das Erste, die Bürgerschaft. Wenn wir in Stuttgart geboren sind, dann haben wir die deutsche Staatsbürgerschaft. Und wenn wir in Marseille geboren sind, dann haben wir die französische Staatsbürgerschaft. Und wenn wir in Cardiff geboren sind, dann haben wir die englische Staatsbürgerschaft. Und wenn wir in Christus wiedergeboren sind, dann haben wir die himmlische Bürgerschaft dazu. Unsere Bürgerschaft heißt Himmel, stellt Paulus wörtlich fest. Unsere Bürgerschaft heißt Himmel. Und dann lesen wir bei Goethe im Faust, nach drüben ist die Aussicht uns verrannt. Und dann lesen wir bei Nietzsche im Zarathustra, glaubt denen nicht, die von überirdischen Hoffnungen reden, Giftmischer sind es. Und dann lesen wir bei Bert Brecht in seinem Galileo Galilei, heute schreibt man den 6. Januar 1610, der Mensch trägt in sein Journal ein, es gibt keinen Himmel mehr. Aber wir müssen wieder bei Evangelisten und Aposteln in der Bibel nachlesen. Und da heißt es bei der Geburt Jesu über dem Feld von Bethlehem, alsbald war da die Menge der himmlischen Heerscharen. Und bei der Taufe Jesu am Jordanfluss heißt es, dass sich der Himmel auftat und der Heilige Geist herabkam wie eine Taube. Und bei der Speisung der 5000 am Seeufer, da wird berichtet, wie dieser Herr Brot und Fische nahm und wie er aufsah gen Himmel und dankte. Und beim Passafest in Jerusalem klingt es auf, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und auf dem Ölberg passierte es, wie Jesus seine Jünger segnete, von ihnen schied und auffuhr gen Himmel. Jesu ganzes Leben ist wie ein Friedensbogen, der vom Himmel herunterkam, 33 Jahre diese Erde berührte und dann wieder in den Himmel einmündete. Wunder Anfang, herrlich Ende, vom Himmel zum Himmel. Auch wenn es kein Fernrohr gibt, das diesen Ort ausmachen könnte. Auch wenn es keine Raumfahrt gibt, die diesen Ort erreichen könnte. Auch wenn es keine Astronomie gibt, die diesen Ort erreichen und errechnen könnte. Niemand und nichts kann uns die Gewissheit rauben, dass es einen Himmel gibt. Ein Aufatmen nach all den Kämpfen und Krämpfen meines Lebens. Ein Aufatmen nach all den Mühsalen und Lasten, die mich heute Morgen drücken. Ein Aufrichten nach all den Sorgen und Nöten. Ein Ausruhen beim Vater. Conjunctum esse cum Deo. Ganz eng verbunden sein, so haben die Reformatoren den Himmel beschrieben. Nun liegt doch der Schwerpunkt des Lebens, der alles gewichtet, nicht mehr in meinem Geschäft, das mich umtreibt. Nun liegt doch der Richtpunkt meines Lebens, der alles ausrichtet, nicht in dem Glück, das ich suche und doch nicht finde. Nun liegt doch der Fluchtpunkt meines Lebens, auf den alles hinflieht, nicht in meinem Sterben und nicht im Grab. Meine Bürgschaft heißt Himmel. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Daraus leitet sich dieses zweite ab, nämlich das Bürgerrecht. An Paulus können wir es am besten studieren. Mit seiner Christusbotschaft, seiner Predigt vom Kreuz, brachte er diesen Klerus von Jerusalem auf die Palme. Hohepriester und Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer, die kochten vor Wut gegen diesen Gotteslästerer. Und weil sie Hand an ihn legen und kurzen Prozess mit ihm machen wollten, deshalb griff die römische Besatzungsmacht ein, legte ihn in Schutzhaft und brachte ihn per Schub nach Caesarea. Und dort wurde er von dem Kommandanten und Statthalter Festus gefragt, ob er nicht doch wieder nach Jerusalem zurück wolle und sich dort dem jüdischen Gericht stellen. Daraufhin antwortete Paulus: Caesarem appello, ich berufe mich auf den Kaiser. Seine römische Bürgerschaft gab ihm das römische Bürgerrecht, sein Recht bei der höheren Instanz zu suchen. Das jüdische Gericht war für ihn ohne Bedeutung. Nun sind wir Gott sei Dank nicht von einem römischen oder jüdischen oder weltlichen Gericht angeklagt, um uns dort unseres Glaubens zu rechtfertigen. Gott sei Dank nicht. Aber der penetranten Ankläger sind doch genug, die Hand an uns legen und kurzen Prozess mit uns machen wollen. Sie schleppen uns vor die Schranke und stellen uns unter Anklage. Rechtfertigungsgründe bleiben uns im Halse stecken. Da ist der Chefankläger unseres Gewissens, der dunkle Bilder aus der Vergangenheit ans Licht zerrt. Diese Lüge ruinierte den Mann und diese Untreue machte die Frau kaputt. Die Reue kam zu spät und nichts mehr war zu kitten. Und da ist der Ankläger der Sorge, der uns schwarze Bilder der Zukunft vor Augen malt. Dieser Schmerz in mir, der wird sich zu einer todgefährlichen Krankheit ausweiten. Und jener Konflikt wird diese Erde in ein Chaos stürzen. Diese Welt ist doch rettungslos verloren. Und da ist der Ankläger der Angst, der uns heillose Bilder unserer Gegenwart in den Blickwinkel stellt. Diese Ehe ist einfach eine Belastung. Und dieser Beruf ist nicht zu schaffen. Angesichts dieser Ankläger bin ich am Boden, aber nicht am Ende, wenn ich diese Epistel begriffen habe. Wie Paulus muss ich mich nicht diesen Anklägern stellen. Dem Gewissen gegenüber kann ich sagen, Christum appello. Der Sorge gegenüber kann ich sagen, Christum appello. Der Angst gegenüber kann ich sagen, Christum appello. Ich berufe mich auf Christus. Unsere himmlische Bürgerschaft gibt uns das himmlische Bürgerrecht, unser Recht bei der höchsten Instanz zu suchen. und von ihr weiß ich, dass sie nicht meine Vernichtung will. Gott will nicht vernichten, sondern er will erneuern und verherrlichen. Er will verherrlichen. Dieser Richter ist nie Kaputtmacher, sondern er ist immer Neumacher. Siehe, ich mache alles neu, so hat er es verheißen. Wenn also andere auf ihr Recht pochen, wenn andere ihr Recht an mir durchsetzen wollen, ja, wenn dieses Recht für mich gefährlich werden könnte, so ist es mein gutes Recht, Kraft meines Bürgerrechtes, mich auf diesen Herrn zu berufen, der es recht und richtig machen wird. Nichts kann mich verdammen, nichts nehmen meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Das Bürgerrecht der himmlischen Bürgerschaft und auch dies dritte und letzte, nämlich die Bürgerpflicht ist es, heute schon entsprechend zu leben. Noblesse oblige, Adel verpflichtet und Himmelsbürgerschaft auch. Jesus hat schon als vornehmste Pflicht dieser Himmelsbürgerschaft herausgestellt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Vielleicht kann uns die aussagekräftige Petrus-Legende hier ein Stücklein weiterhelfen. Im alten Rom wurde dem Petrus geraten, doch aus der Stadt zu fliehen. Die Bluthunde des Neros waren auch ihm auf der Spur und wollten ihn zur Strecke bringen. Viele Gründe sprachen zum Zurückziehen, zur Flucht, zur Schonung. Und tatsächlich, Petrus geht eines Morgens hinaus aus der Stadt in Richtung Hafen Ostia. Und morgens dort im Nebel trifft er auf eine kreuztragende Gestalt. Er erkennt darin seinen Meister, Jesus Christus. Petrus bleibt stehen und sagt, Herr, wohin? Und Jesus antwortet, ich gehe, um mich ein zweites Mal kreuzigen zu lassen. Petrus hat verstanden. Er wollte nicht den Feigling spielen. Er wollte nicht der Drückeberger sein. Er wollte nicht zum Feind des Kreuzes Jesu Christi werden. Feinde des Kreuzes Jesu sind die, die dieses Kreuz nicht zur Norm und Form ihres Lebens machen. Schone mich, sagen sie. Ich kann dies alles nicht ertragen. Ich kann meine Bequemlichkeit nicht aufgeben. Ich habe schon zu viel im Kreuz. Aber, liebe Freunde, dieses Zurückziehen, Schonen, Selbstgenießen ist nicht die Weise der Christen. Nicht die Weise der Christen. Es kommt darauf an, dass wir unser Kreuz, das uns in den Weg gelegt ist, wieder aufnehmen. Folgt mir, liebe Brüder, sagt Paulus, der vor Damaskus aufs Kreuz gelegt wurde, dem seine eigenen ins Kreuz gestoßen haben, der mit seiner Kirche übers Kreuz kam und der mit Krankheit und Leiden wahrlich genug auf dem Kreuz hatte. Er sagt, folgt mir und seht die an, die auch so leben. Ein Martin Luther ist dabei, der mit 44 Jahren ein kranker Mann war. Ein Johannes Huss ist dabei, der seinen Weg auf den Scheiterhaufen ging. Ein Wichern ist dabei, der zeitlebens an Migräne mit Migräne belastet war. Ein Ludwig Hofacker ist dabei, der nach 3 Dienstjahren mit 30 Jahren gestorben ist. Vielleicht ist sogar ihre Mutter dabei, die mit wenig Geld und vielen Kindern getrost ihres Glaubens lebten. Oder der Vater, der auch im Leiden sich vom Glauben nichts abmerken ließ. Oder der Lehrer, der trotz Anfeindungen immer wieder auf diesen Weg des Herrn wies. Ein langer Zug geht durch die Geschichte. Sollte ich fehlen? Sollte ich ausscheren? Sollte ich meiner Pflicht des Kreuztragens nicht nachkommen? Als Kind habe ich gelernt, Himmel anwalt neben dir. Alles Volk des Herrn trägt den Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern. O, schließ dich an, kämpfe drauf, wie sich's gebührt. Denke, auch durch Leiden führt die Himmelsbahn. O, schließ dich an! Auf dem Ausweis eines Christen steht der Vermerk Heimatrecht. Amen.